Ich finde es interessant, dass du automatisch davon ausgehst, dass du noch 40 Jahre lebst. Es kann in 2 Minuten vorbei sein. Oder in einer. Ja, weil es gilt, lebe, es ist später, als du denkst. Und wenn ich was gelernt habe und mir das immer noch sagen muss, ist es heute, jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit dem Podcast von DB Mobil. Und ich sitze heute hier bei wirklich schönstem Frühlingswetter, man kann es nicht anders sagen, von Köln nach Dortmund. Und ich habe eine Dame mir gegenüber sitzen, von der ich noch nicht sage, wer sie ist. Aber ich begrüße sie mal, sag Hallo und ich glaube, dass der eine oder die andere sie an der Stimme erkennen wird. Ich sag mal Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
Wir duzen uns, oder? Wir bleiben dabei. Ja, ne? Es hätte ja jetzt auch sein können, dass du sagst, nee. Also mir gegenüber sitzt Christine Juliane Westermann.
Juliane finde ich schön.
Wollte ich gerade sagen.
Sagt kaum einer.
Es ist wirklich ein schöner Zweitname.
Ja, finde ich auch. Juliane finde ich toll. Haben Sie, weiß nicht, wer sich da was dabei gedacht hat, wahrscheinlich.
Also das ist jetzt auch nicht, weil die Mutter deiner Mutter Juliane hieß.
Nein,
oder deine Mutter.
Nein, ich weiß, dass Christine das... wie soll ich sagen, das Kindermädchen meines Vaters war, dessen Mutter sehr, sehr früh gestorben ist. Und dann gab es wohl jemand, also war mein Vater 2 Jahre alt, und dann gab es wohl jemand, der sich rührend um ihn gekümmert hat. Und diese Frau oder dieses Mädchen hieß Christine. Und deswegen war völlig klar, dass ich Christine heiße. Und wahrscheinlich kommt dann Juliane von meiner Mutter. Das glaube ich schon. Aber Juliane würde mir auch gut gefallen. Jetzt kommen wir übrigens Düsseldorf an und Da fahren wir direkt an einem Bordell vorbei.
Ja.
Da sind, also wenn du rechts rausguckst jetzt,
also
oder du
links.
So, du links.
Ja, ich sehe Schrebergärten.
Ja, noch ist alles
noch
schön.
Ist alles idyllisch
im richtigen schön. Leben. Und jetzt kommt das richtige Leben gleich in Form eines Hauses und da sind die Zimmer mit Nummern markiert. Und
von außen?
Von außen, und manchmal sitzen die Mädels da auch in den Fenstern. Aber ich meine, du kommst aus Hamburg. Was erzähle ich dir?
Naja, aber.
Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man das so.
Also, wer.
Ach, jetzt könnte es langsam warten.
Jetzt könnte es langsam kommen. Also.
Ja, aber eigentlich müsstest du hier sitzen. Aber ich sehe es zuerst und dann.
Ja, du musst das jetzt anmoderieren, liebe Christine. Das ist ja sowieso dein Metier oder dein Mitmetier. Wer und was du bist, werde ich ja gleich nochmal verorten. Für diejenigen Banausen, die tatsächlich nicht wissen sollten, wer du bist. Aber hier, gibt es denn noch das Bordell?
Jetzt hätte ich hätte jetzt beinahe Puff gesagt. Ja, kurz vom Bahnhof. Sonst. Ja, also man nennt es auch Puff.
Ist auch ein viel,
Warum habe ich Bordell
ist
gesagt?
Ist ein süßes Wort, finde ich. Also hier ist ein Fußballplatz, ein Basketballplatz, ein Volleyballplatz, ein Spielplatz, ein Kindergarten. Das ist natürlich nicht das natürliche Habitat eines Bordells. Eine klassische Schule mit diesen Steinwänden.
Achtung, jetzt müsstest du siehst, wenn die Gegend so ein bisschen kneipiger wird.
Bist du dir sicher, dass es Düsseldorf ist, nicht Duisburg vielleicht?
Ich bin sehr sicher.
Ja?
Sehr sicher.
Jetzt hast du mal einen Cliffhanger gebaut, Christine.
Es tut mir jetzt leid, dass es so lange dauert.
Naja.
Jetzt sind wir relativ dicht an den Häusern dran. Jetzt müsste es gleich kommen. Achtung. Jetzt hier, guck.
Ach, tatsächlich.
24, da hängt
doch
auch einer.
Oh ja, da hängt einer.
Da ist auch einer.
Ach, das gibt's ja nicht.
Aber guck mal, jetzt haben sie sogar Schutzwände.
Ja, aber es hat gelangt. Was, ich hab,
schon,
ja.
Wenn du im oberen Stock arbeitest, geht das.
Erinnerst du dich, oder was heißt erinnerst? Doch, erinnerst du dich, als es noch CDs gab, dass es immer mal CDs gab, wo so Hidden Tracks waren? Also im Prinzip ist das ein Hidden Track auf der Strecke von Köln nach Düsseldorf. Das ist ein richtiger Lifehack für die deutsche Bahn, die du gerade hier. Das finde ich toll. Christine Juliane Westermann, geboren in Erfurt, 1948, darf ich sagen, weil du hast ja gerade selber gesagt, dass du 65 bist. Du bist freie Journalistin.
Das ist immer schön, 65.
Ich weiß. Hab
ich
auch so
mit Absicht.
Natürlich. Ich sage immer nur, wie die Leute aussehen.
Ah.
Deutsche Journalistin, Fernseh- und Radiomoderatorin und Autorin, wobei zur Radiomoderatorin muss ja jetzt auch noch Podcasterin dazukommen.
Genau.
Oder ist das bedingt das eine? Nee, du machst ja auch noch Radio.
Ich mache noch Radio. Ich mache Buchempfehlungen im Radio, WDR 2, in
genau.
Eine Literatursendung, WDR 5, eine große Literatursendung. Ich mache eine Sternkolumne alle 14 Tage, was ich sehr gerne mache. Also auch Buchempfehlungen. Das ist immer, Stern ist immer so ein schöner Angang, weil ich so, also ich möchte da einfach gut sein. Ne? Und da gebe ich mir noch mehr Mühe als sonst. Und das dauert. Ich habe gerade gestern die Kolumne geschrieben für das Buch, was gerade erschienen ist. Und da habe ich wirklich 5 oder 6 Stunden dran gesessen, bis es dann so. Und zwar auch ist einer meiner Autoren, also nicht einer meiner Autoren, ein Autor, den ich wirklich sehr gern mag. Maxim Leo, der hat tolle Bücher geschrieben. Und hat jetzt ein Buch geschrieben, Wir werden jung sein. Mhm. Und dann geht es darum, dass jemand eine Verjüngungspille, ich will die Geschichte jetzt nicht erzählen, der schreibt einfach toll.
Der erfindet eine Verjüngungspille.
Nein, das ist sehr nah an der Realität. Vor 15 Jahren hat jemand den Nobelpreis in Medizin bekommen, weil es ihm gelungen ist, Zellen neu zu programmieren. Mhm. Das heißt, du bist wie ich 65 und der programmiert deine Zellen neu, also sind Versuche mit Tieren natürlich, und auf einmal sind die Zellen 45 oder 26 Jahre alt. Also dein ganzer Körper ist so, als ob er 26 wäre, also 40 Jahre jünger. Und in diesem Buch entdeckt der, hat er 4 Probanden, der Professor, der das ausprobiert. Und jeder Proband wird ganz schön beschrieben, was da passiert und wie die alle plötzlich jünger werden. Und das ist ein sehr tolles Buch, was wirklich auf was auf der Wirklichkeit beruht, weil es offensichtlich so ist, dass Millionen ausgegeben werden für Forschungsprogramme, wie erfinden wir die Verjüngungspille?
Ja,
und das ist begrenzt. Die Informationen sind innerhalb der Wissenschaft und einer hat keine Ahnung. Und ich schwöre dir, in 5 Jahren oder so ist das Ding auf dem Markt. Und dann ist halt die schöne Frage, willst du das wirklich?
Aber heißt Verjüngung nur jünger aussehen oder auch länger leben?
Verjüngung heißt länger leben.
Okay, aber nehmen wir mal an.
Also wenn ich da jetzt stehen bleiben könnte, wo ich jetzt wäre, das würde ich gerne machen.
Wo du jetzt bist.
Ja, wo ich jetzt bin, genau. Ich wüsste unglaublich gerne, wie man zum Beispiel in 100 Jahren, also wie man reist, ob man sich kaputt lacht, dass man mit der Deutschen Bahn fährt, gefahren ist.
Ja.
Oder dass man geflogen ist, weil stell dir vor 200 Jahren hat man die Eisenbahn erfunden.
Also in 100 Jahren wird es ja erstmal so sein, dass die Bahn dann pünktlich ist. Das ist ja schon mal
dann
gut.
Dann ist das Schienennetz endlich fertig. Das würde ich zum Beispiel gerne erleben.
Aber du sagst ja sowieso, dass du sehr zufrieden bist mit dem Alter, in dem du jetzt bist. Also das Leben, wie du es jetzt auch erlebst.
Ja, weil ich auch eine Lebenserfahrung habe und die mir einfach sehr zugutekommt. Und wenn das Verjüngen der Zellen auch bedeutet, dass ich nicht schwächer werde, sondern vielleicht sogar ein bisschen stabiler oder stärker und meine Gesundheit, die okay ist, aber die besser werden kann, finde ich so eine Verjüngungspille. Aber die Frage ist doch, wenn du auf einmal weißt, du lebst länger, also vielleicht sogar richtig lange, möchtest du dann weiter der bleiben, der du bist, oder möchtest du dich neu erfinden?
Naja, das ist ja die Frage aller Fragen, aber ich glaube, wenn man jetzt wüsste, dass man noch so und so viel garantiert hat, dann würde ich mich vielleicht deutlich mehr trauen, Dinge zu machen, von denen ich sage, dafür verschwende ich nicht meine Zeit.
Sag das nochmal, das habe ich nicht
verstanden. Also angenommen, ich wüsste jetzt, dass ich noch garantierte 80 Jahre lebe und nicht, wenn ich es nicht wüsste, vielleicht nur 40, aber es sind 80, dann würde ich vielleicht so ein paar Reisen auch machen an Orte, von denen ich sagen würde, also das wäre wirklich Zeitverschwendung, wenn ich das jetzt mache, weil mich das Sibirien zum Beispiel. Aber es kann ja bestimmt ganz schön sein.
Ich finde es interessant, dass du automatisch davon ausgehst, dass du noch 40 Jahre lebst. Es kann in 2 Minuten vorbei sein.
Ja, danke schön.
Oder das, in einer.
Ja, hast du recht.
Weil es gilt, lebe, es ist später, als du denkst. Und wenn ich was gelernt habe und mir das immer noch sagen muss, ist es heute, jetzt, Frau auf Sitz in Bahn, was ist hier und jetzt nicht in Ordnung? Und nicht, was ich morgen mache oder übermorgen vorhabe oder vielleicht die nächste Sternkolumne, wo ich denke, oh, das wird mühsam oder so. Nee, jetzt
also machst
hier.
Du keine Pläne in deinem Leben mehr?
Doch, na klar. Ich freue mich auf Sachen. Ich freue mich
auf
einen
Renntag, darauf wollte ich hinaus. Das ist
zu
doch toll.
Ostern in Köln.
Ja.
Und Das finde ich toll. Aber trotzdem gilt, also Angst vor der Zukunft oder was auch immer, gilt für mich eigentlich nicht, weil was stimmt jetzt nicht, Sebastian? Was? So alles?
Das okay. Sage ich ja gar nicht. Das habe ich so gar nicht gemeint. Ich überlege nur einfach, ich hatte ja eingangs erwähnt, dass ich seit ein paar Monaten mir einen Hund zugelegt habe. Das ist so etwas, wo ich mich auf der einen Seite frage, Mensch, warum nicht schon viel früher? Aber mir viel klarer sage, die Zeit war es noch nicht.
Ja.
Aber jetzt ist es. Und das meine ich damit, dass man...
Das stimmt, aber wenn du zum Beispiel Sibirien jetzt schon ausschließt, dann musst du da auch nicht hin.
Würde dich das interessieren, Sibirien?
Eine Freundin hat neulich vorgeschlagen, lass uns doch mal nach Sibirien fahren. Ach, mit der
transsibirischen Eisenbahn. Das würde ich auch machen.
Und dann habe ich nachgelesen, da fährst du 3 Tage lang durch Birkenwälder.
Ja.
Warum soll ich 3 Tage durch Birkenwälder
aber
fahren?
Aber es ist deutlich milder, als man für Sibirien immer glaubt, ja, dass es sei.
Also ich fahre lieber dahin, wo Meer ist und wo es warm ist.
Also, Christine. Du hast sehr viel in deinem Leben schon gemacht. Du hast unter anderem die Aktuelle Stunde moderiert, du hast die Drehscheibe moderiert, du hast sehr viele Sendungen im Radio moderiert und moderierst sie immer noch. Du hast einen Podcast mit Edin Hasanovic moderiert, von dem ich nie genau wusste, was ich von ihm halten sollte. Und dann habe ich ihn in irgendeiner Talkshow gesehen. Was für ein toller Typ. Also wirklich.
Ja, ich finde ihn auch als Mann toll.
Und ich fand auch so toll, dass er so öffentlich traurig war, dass eine Netflix-Serie von ihm nicht in die zweite Staffel geht. Der hat richtig gehatet gegen die Produktion, dass das nicht weitergeht. Und ich fand das so schön, dass er so ein Herzblut für etwas offengelegt hat, was auch hätte nach hinten losgehen können. Mit dem hast du einen Podcast gemacht, Jung und Jünger. Du hast seit Mai 2023 mit der Journalistin und Moderatorin Mona Amesiane einen Podcast.
Ohne E, Mona Amesiane.
Mona Amesian, dankeschön, der 2 Seiten heißt. Und du hast natürlich dieses Riesending mit dir und über dir schweben, was du über viele, viele Jahre, nämlich fast 20 Jahre gemacht hast, Zimmerfrei mit Götz Alsmann im WDR. Eigentlich könntest du ja auch mal Schluss machen. Jetzt schreibst du noch Bücher, gehst heute auf eine Lesung, müsst gleich noch reden, wo du hinfährst. Du schreibst deine Kolumnen. Das ist ja völlig absurd, was du alles machst.
Aber
und
es macht großen
hast.
Spaß.
Ja, das merkt, sieht man dir an.
Also, weil jetzt, wo ich meinen Handwerkskasten richtig gut bedienen kann, warum soll ich jetzt aufhören? Also jetzt, wo ich weiß, wie Interviews gehen, wo ich weiß, wie das Schreiben geht, also zum Beispiel dieser Podcast mit Mona, das ist ja ein Generationen-Podcast. Und da ist eine 30-jährige Frau und eine 75-jährige Frau. Und eigentlich glaube ich, das war auch mit Edin so, Hasanovic, dass ich denke, dass der Unterschied zwischen den Generationen überhaupt nicht so groß ist.
Ja.
Also ich finde, ich bin 75 so. Oder war 70, als ich den Podcast mit Edin gemacht habe und Edin war noch keine 30 und ich fand Edin als Typen gut. Also der hat mich zwar, wir haben ihn leider nicht live gemacht wegen Corona, aber dass dann immer noch ein Flirten geht, ist doch ganz klar. Und bei Mona, also das ist die Generation, liegen ja zwei Generationen dazwischen. Und bei Mona ist es so toll zu sehen, mit welcher Leidenschaft sie Bücher empfiehlt, genau wie ich, und was für Bücher sie mir empfiehlt. Und wir haben ja immer ein Thema, also wir haben zum Beispiel das Thema Freundschaft oder Väter oder Betrug oder Liebeskummer. Und dann empfiehlt Mona mir ein Buch, ich empfehle Mona ein Buch. Wir lesen die beide und dann reden wir darüber. Und das ist...
Lest ihr die wirklich oder hört ihr euch das Hörbuch an?
Ich lese, Mona hört oft Hörbücher. Mhm. Ich bin nicht so ein großer Hörbuch-Fan. Und wir lesen das und sind mit unglaublicher Begeisterung auch dabei. Wir haben waren auf der Lit Cologne und da haben 900 Leute, die Lesung war ausverkauft, haben wir unseren Podcast live gemacht, weil das machen wir auch ab und zu. Und wir sind jetzt nominiert als Newcomer des Jahres für den goldenen Blogger. Ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt.
Habe ich auch mal gewonnen.
Hast du mal
gewonnen? Ja, mit dem Fide Gastro Podcast mit Tim.
Ja, guck mal.
Ja.
Und ich würde mir unglaublich, also es ist ja schon toll, dass man unter die ersten 3 kommt. Ne? Aber das ist so eine Arbeit, wo Also wir verdienen noch nicht viel Geld damit, aber das ist völlig wurscht, weil das eine schöne Arbeit ist. Und zu sehen, wie jemand arbeitet, der noch sehr jung ist und noch nicht so wahnsinnig viel Berufserfahrung hat, und wie jemand arbeitet wie ich, und ich kann wunderbar zugucken, wie Mona das alles organisiert und macht und schneidet und tut. Und das ist Zuneigung pur. Und warum soll ich auf sowas verzichten?
Ganz offensichtlich.
Also da sind wir ja hergekommen.
Und genau, und das, weil es etwas zu sein scheint, was dir Spaß macht, machst du jetzt nur noch die Dinge, die dir Spaß machen, oder machst du schon immer nur die Dinge, die dir Spaß gemacht haben?
Es hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, was mir Spaß macht. Also ich habe, als ich in der Drehscheibe war, habe ich auch noch Filme gemacht. Und ich kann das auch, aber es gibt Sachen, die ich besser kann. Und das hat eine Weile gedauert. Ich glaube, es hat bestimmt bis meine, also vielleicht kam es auch erst bei Zimmerfrei zu merken, dass ich ein ganz gutes Gespür habe, Menschen aufzumachen. Also mit Menschen zu reden, mich für Leute zu interessieren, dass ich vielleicht ganz gut zuhören kann und dass ich eben, dass Leute Vertrauen zu mir fassen, sonst hätte Zimmerfrei nicht funktioniert, glaube ich. Ne? Und ich bin neugierig auf das Leben der anderen sehr. Und das als Beruf machen zu können, das ist einfach toll. Und ich gebe mir immer noch so viel Mühe, wie ich mir, vielleicht sogar mehr, als ich sie mir gegeben habe, mit, weiß ich nicht, Mitte 40 oder 50.
Ist dir das in deiner Karriere, in deinem Schaffen, ist dir irgendwas im Kopf geblieben, wo du einfach gemerkt hast, du kommst an diesen Menschen einfach nicht ran? Vielleicht, weil er es nicht wollte, vielleicht, weil du nicht genug wusstest, vielleicht, weil die Chemie nicht gestimmt hat?
Das ist oft passiert, dass die Chemie nicht gestimmt hat. Und wenn ich heute zurückblicke, würde ich sagen, ich hätte viel geduldiger sein müssen. Also ich war dann auch manchmal auch sauer oder so, weil ich gedacht habe, Herrgott, nochmal, jetzt kommt schon jemand eine Stunde mal hierher. Also du weißt doch, wie die Sendung geht. Dann, ne, du stell dich doch mal drauf ein, dass man privat fragt. Also bei Zimmerfrei, wir haben ja, also klar haben wir Prominente auch eingeladen, weil sie gerade einen neuen Film oder ein neues Buch hatten. Aber das war so gut wie nie Thema der Sendung. Und ich kann das ja verstehen, dass jemand das promoten will. Aber wir haben halt nicht so die ganz große Bühne dafür geboten. Und das war schön bei Zimmerfrei, sich auf das Private konzentrieren zu können oder darauf, wie jemand ist. Also ich erinnere mich, dass ich mit Oliver Welke lagen wir da oben im Zimmer. In zwei Betten, waren aber getrennt durch so eine durchsichtige Wand. Und wir haben darüber geredet, ob er nackt ins Bett geht oder ob er mit Unterbuchse oder Schlafanzug und so. Und erst redest du und irgendwann sagt er, sag mal, was machen wir? Er hat das irgendwann mal gesagt, glaube ich. Deswegen sind wir überhaupt da drauf gekommen, ne, dass wir das machen. Und dann gibt es so einen schmalen Grat. Das ist aber, glaube ich, ein inneres Gespür, wo du weißt, den übertrittst du nicht. Also da fragst du jetzt nicht weiter, auch wenn es hoch emotional wird. Dann wusste ich oft, oder instinktiv, ich glaube nicht, dass ich es gewusst habe, habe ich instinktiv innegehalten und habe gewartet oder habe auch mal Pausen zugelassen. Pausen zulassen ist schwierig, finde ich, aber schön, wenn man es schafft.
Wobei man ja oft auch beim sensationsgetriebenen Journalismus sagt, dass der Interview oder der Fragenstellende einfach mal nichts sagt, weil dann diese unangenehme Ruhe entsteht und das Gegenüber dann oft einfach weitererzählt, damit das nicht entsteht, und dann Sachen sagt, die er eigentlich so gar nicht sagen wollte.
Das aber irgendwie, ich finde es schöner, wenn er das sagt.
Ja, definitiv.
Und freiwillig.
Ja, ihr seid, also du bist ja auch keine sensationsgetriebene Journalistin, aber das, was mit Zimmerfrei passiert ist, das war ja so von vornherein nicht ansatzweise vorhersehbar. Ihr wart eine Sommervertretung.
Wie Götz sagt, hat Götz es gesagt, Bildschirmschoner.
Bildschirmschoner.
Oder Pausenfüller. Es war, also das Sommerprogramm, da wird ja immer viel ausprobiert. Und es waren 6 Wochen und die Unterhaltungsabteilung des WDR hatte für diese 6 Wochen nichts geplant.
1996.
1996. Und dann hat der damalige wirklich tolle Chefredakteur Nikolaus Brenner, der hat gesagt, wenn die Unterhaltung nichts plant, dann planen wir mal von der Chefredaktion. Dann hat einer ein Konzept gemacht und das war dann zimmerfrei und das haben wir dann ausprobiert. Und wir haben die Leute 3-mal in der Woche live beschallt. Live. Und nach der ersten Sendung haben die Gäste, die wir da eingeladen hatten, weil wir wussten, es geht 6 Wochen, 18 Sendungen, reihenweise abgesagt. Also Karl Liefen zum Beispiel hat morgens, das war Staatsschauspieler, Karl Liefen, das war ein ganz bekannter Schauspieler, Götz fand ihn großartig. Der hat morgens angerufen und gesagt, ich komme nicht, ich habe mir das gestern Abend angeguckt.
Also, das tue ich mir nicht an.
Und viele sind, weil Götz ist natürlich die Rampensau und für Götz ging es darum, also es war ihm ja, es ging ihm um Unterhaltung, das hat er ja auch perfekt gemacht. Und die leisen Gespräche waren nicht so sein Ding. Und dass ich leise Gespräche kann, das wusste ich da auch noch nicht so richtig. Ne? Und dann haben wir die Leute bei 18 Sendungen lang, 6 Wochen, beschallt. Und danach gab es eigentlich kein Zurück mehr. Und das ist das, was ich heute so schade finde. Heute werden Pilotsendungen gemacht.
Ja.
Und dann hast du, hier ist er.
Ja, guck mal, sehen.
Siehst du ihn?
Der Stift.
Danke. Und da werden, dann hast du die Chance, vielleicht 2 Piloten, also 2 Sendungen zu machen. Und wenn dann die Einschaltquote oder die Abrufe, dann bist du weg.
Ciao.
Und das geht nicht. Du musst mindestens 12 Sendungen haben, mindestens. Und wir hatten mal zimmerfrei 18 in 6 Wochen. Also das gab kein Entkommen. Und danach ging es richtig los.
Also eine unglaublich tolle Serie, Sendung, auch im Hinblick auf unser Treffen heute. In der Mediathek sind ja nach wie vor wirklich zahlreiche ansehbar, ja. Und ansonsten YouTube, also kann man nur empfehlen. Wenn man dich googelt, dann kommen ja so die ersten 3-4 Sachen und dann kommt ja so ein kleines Regal mit 5-6 Fragen und das kann man dann aufklappen und dann bei einem Stand, was empfiehlt Christine Westermann, also büchermäßig, ne? Und dann steht also Standort Arno Frank, Seemann von Siebener, dann Robert Seethaler, das Café ohne Namen, Claire Kiegen, das dritte Licht, Caroline Wahl, 22 Bahnen, Michael Frank, 100 Samstage und Wilhelm Schmidt, Schaukeln. So, mir ist dabei aufgefallen, ich kenne kein einziges Buch. Was ich kenne, ist Robert Seethaler, weil ich finde, eins der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe, das ist auch eins meiner Lieblingsbücher, ist Ein ganzes Leben, das in Langeweile und es passiert jetzt ja nichts
zu überbieten
ist. Nee, ich wusste gar nicht, dass es einen Film gibt.
Ist war toll, ich erinnere mich deswegen besonders gut, weil wir... Ich habe das Buch besprochen und dann ist hinten dann halt ein Zitat von mir. Also dieses Ein ganzes Leben. Also ich habe fast alle von ihm gelesen. Ja. Ich habe ihn schon gelesen, als er noch gar nicht... Ich habe ihn schon gelesen, als er noch gar nicht bekannt war. Und dann hat der Verlag, als der Film rauskam, haben die gefragt, ob ich denn Lust hätte, mir den im Kino anzugucken. Ja. Und ich dachte, es ist eine Pressevorführung und so. Und dann habe ich mir einen Termin, durfte ich mir aussuchen. Da dachte ich, wie machen die das denn, dass sie so, wenn ich, die Westermann, sich den Termin aussucht, müssen alle
anderen, dann müssen 50 alle springen.
Auch so. Und dann konnte ich den leider nicht wahrnehmen und dann hat mein Agent da angerufen und hat gesagt, sie tun uns unheimlich leid. Dann hat die gesagt, suchen Sie sich doch einen anderen Termin aus. Und es war dann so, dass ich mit Freunden in unser Kino bei uns im Viertel gehen konnte.
Nur ihr?
Nur wir.
Toll.
Und das war sensationell. Das war,
wo habt ihr gesessen?
Waren so... Wir haben, ich sitze gerne weit hinten, das ist so. Wir haben irgendwie eher innen. Aha. Und irgendwie kam zwischendurch einer mit Popcorn rein und mit kaltem Bier. Und der Film ist großartig. Ne?
Ich habe das Buch vor 2 Jahren im Sommer auf Sardinien an einem Nachmittag auf der Luftmatratze im Pool, weil es mich so gefesselt hat, obwohl es ja so langweilig im besten Sinne ist. Es passiert im Prinzip nichts. Und es passiert trotzdem so viel.
Warum liest du denn nicht mehr, wenn du schon mal ein Buch hattest, das so toll ist? Ich denke immer...
Ich schlafe ein beim Lesen. Mir fallen die Augen so schnell zu. Das ist jetzt keine Ausrede. Es ist wirklich so. Es geht mir aber auch beim Fernsehen so. Beim Podcast hören. Ich bin ganz schnell weggeschlafen.
Was schade ist, weil es zum Beispiel Caroline Wahl, 22 Bahnen, ist ein sensationell gutes Buch. Ich wette, dass dir das gefällt.
Okay.
Bei dem Arno Frank, bei dem Seemann vom Siebener, das dauert eine Idee, bis du reinkommst. Aber gib dem Buch mal 20,
okay, ich mach
gib
das.
Mal 20
ich
Seiten und ich, also es würde mich sehr wundern, wenn, Caroline Wahl auch, es würde mich sehr wundern, wenn du das nicht magst.
Aber wie bekommt man Lust aufs Lesen, wenn man generell gerade jetzt so Generation Z und Alpha und wie sie alle heißen, die vielleicht nicht eine hohe Affinität zum Lesen haben, weil sie es vielleicht gar nicht besser wissen. Was würdest du sagen, wie beginnt man zu lesen?
Man zwingt sich vor allen Dingen nicht, ein Buch zu Ende zu lesen, was man nicht mag.
Ah, gut, ja.
Was, ich habe leicht reden, weil ich kriege jeden Monat 30 Bücher, also die Verlage schicken ja die Bücher und ich kann mir das aussuchen. Ich würde empfehlen, dass man sich traut, in eine Buchhandlung zu gehen. Wenn man einen Buchhändler hat, der war Buchhändlerin, der, die weiß, was man mag, und das weiß er nach ein, zwei Mal, dann kann man sich sehr auf einen guten Buchhändler verlassen.
Mhm.
Ich würde mich aber auch in eine Buchhandlung stellen und würde mir ein Buch nehmen, das sind ja genug Stapel, und dann würde ich einfach mal reinlesen. Ich würde anfangen.
Klappentext oder richtig?
Klappentext
Buch?
Würde ich gar nicht. Also ich habe mir jetzt mal seit ein paar Monaten angewöhnt, nicht mehr den Klappentext zu lesen.
Weil das Klappentext ist ja so, als wenn ich mich nur präsentiere, wenn ich sehr gut aussehe.
Ja, aber es ist, Klappentext ist auch, also ich mag zum Beispiel nicht so gerne historische Romane oder Science-Fiction. Mhm. Wenn ich da vorne schon lesen würde, dass es ein Science-Fiction-Roman ist, würde ich den sofort wieder beiseite legen. Aber manchmal zieht, also einfach mal den Anfang lesen, erste zwei Seiten. Und dann kriegt man, und dann nochmal in die Mitte gucken, auf keinen Fall ans Ende, das gilt nicht. Aber du kriegst, das hoffe ich, dass man ein Gespür für die Sprache kriegt. Und ob man das mag. Und guck mal bitte, wenn du Caroline Wahl lesen willst oder du liest Seemann vom Siebener, lies erstmal in den Anfang rein.
Okay.
Und dann lies in der Mitte nochmal. Und wenn du halt fünf Bücher aufmachst und es gefällt dir ganz, dann gehst halt wieder raus.
Also ich verspreche hiermit, dass ich mir eines von den beiden auf alle Fälle zulegen und lesen werde. Jetzt, wo ich dir so zuhöre, fällt mir ein, ich hatte eine Zeit, so vor 5 oder 8 Jahren, da habe ich Adler Olsen verschlungen, wirklich verschlungen. Und darüber hinaus, als das dann leer gelesen war, diese ganzen anderen Thriller und Krimi, die habe ich gemocht.
Es gibt, ich habe vergesse immer den Namen. Geh mal, wenn du ins Internet gehst, gib mal Sebastian Bergmann ein. Und das ist der Titelheld von 2 skandinavischen Autoren. Mhm. Rosfeld, Jörd oder Rosfeld oder so ähnlich. Ja,
Rosfeld, genau.
Und dann lies mal das Erste. Der Mann, der, so ist das da immer.
Der Mann, der kein Mörder war.
So. Also den ersten Band.
Die Frauen, die er kannte und so
genau,
weiter.
Okay. Da liest den ersten und da wette ich mit dir, da liegst du auf deiner Luftmatratze und hörst nicht mehr auf. Weil das ist unglaublich spannend. Ich erinnere mich, dass ich das einmal in den Ferien gelesen habe. Wir waren auf Mallorca und hatten so ein Häuschen gemietet. Und dann, damit ich abends lesen konnte, bin ich ins andere Schlafzimmer gegangen. Jochen ist da auf seinem in seinem Bett eingeschlafen und ich lieg da in diesem Bett. Es ist morgens um 4, ich konnte nicht aufhören zu lesen.
Stark.
Und dann bewegte sich der Vorhang. Und da habe ich eine solche Angst gehabt.
Das hatte ich auch bei Adler Olsen.
Ja, und dass du denkst, ja, ich guck mal unter das Bett, vielleicht ist doch einer die Treppe hochgekrochen.
Was irgendwie dann schön
und Adler Olsen fand ich toll, da fand ich den ersten Band toll und dann hat es mich unglaublich genervt, weil der dann eine unglaubliche Geschichte um diesen Assistenten, um diesen Syrer, der da war.
Den Syrer, so. Genau. Ich habe, glaube ich, bis zum vierten Band fand ich es richtig gut. Kannst du besser Bücher lesen oder besser Bücher schreiben?
Ich kann besser Bücher lesen. Weißt du, was das für ein Angang ist?
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass du ein Buch ganz anders liest als ich, weil du das Handwerk beherrschst und dir vielleicht denkst, so, naja, bei dem Prolog kann das ja gar nichts werden. Oder Gott, das ist ja, also das ist ja so schlecht geschrieben.
Es könnte sein, dass meine Erfahrung auch bei Buchempfehlungen, dass es nicht ganz fair ist zu dem, was ich eben gesagt habe, einfach mal vorne reinlesen. Weil ich bin natürlich, ich habe ein Gefühl für Sprache, ich kann mit Sprache umgehen, jedenfalls wenn ich schreibe und ja, aber ich möchte, wenn ich mir diesen Podcast anhöre, dann weiß ich schon, dass ich dauernd genau gesagt habe, was höre ich ja bei meinem eigenen Mitmona, dem Podcast 2 Seiten, dann denke ich immer, oh, Westermann, jetzt sag doch nicht schon wieder genau oder so. und mache keine Sätze zu Ende, so wie bei jetzt hier im Gespräch mit dir auch. Aber wenn ich das, wenn ich schreibe, geht es natürlich viel besser. Und jetzt habe ich die Frage natürlich vergessen.
Ob dir das leichter fällt, ein Buch zu schreiben oder zu lesen? Beziehungsweise
ein Buch schreiben, wenn du es dann hast, ist toll. Aber es ist am Anfang wie Schule. Es ist am Anfang wie Aufsatz. Und zwar bei allen Büchern so, du unterschreibst ja einen Vertrag. Und alle Bücher, die ich geschrieben habe, hatten einen Vertrag von 220 Seiten. Ab und zu hältst du das ein, manchmal nicht. Und ich war am Anfang, soll ich warten oder nee, weitermachen?
Du kannst weitermachen.
Am Anfang ist es bei jedem Buch, ich glaube, ich habe 6 jetzt geschrieben oder 5, dass ich immer auf die Seitenzahl geguckt habe. Und wenn dann 50 war, dachte ich,
oh Gott.
Oh, und sobald die 100 geknackt waren, mehr oder weniger, dann ist es egal. Also dann läuft's auch. Dann hast du auch die Geschichte. Ich schreibe ja über mich. Also ich könnte niemals Fiktion schreiben. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Obwohl Leute sagen, die mich gut kennen, du kannst das, mach das mal, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Aber prokrastinierst du auch dann so vor dich hin?
Ja. Ich gehe, dann denke ich, jetzt müsste ich mal den Backofen dringend sauber machen. Das hat mich 2 Jahre nicht interessiert, interessiert mich aber, wenn ich ein Buch schreibe. Aber ich glaube, dass dieses erstmal das Aufschieben auch einen Effekt fürs Hirn hat.
Glaube ich nämlich auch.
Weil hier oben sich was ordnet. Und wenn ich geschrieben habe, ich habe das letzte Buch, habe ich da an diesem schönen Ort am Atlantik in Südspanien geschrieben. Da bin ich wirklich jeden Morgen um 8 aufgestanden und saß am Tisch und habe geschrieben und habe bestimmt bis 2 Uhr oder so geschrieben. Dann haben wir gefrühstückt und dann habe ich mich einfach mal hingelegt und habe dem Pool zugehört, wie er so geplätschert hat. Das war für mich Regeneration irgendwie. Und dann konnte ich nicht gleich am nächsten Tag schon wieder was schreiben, sondern da musste erst mal hier oben, musste die Geschichte weiter wachsen. Und eigentlich, wenn ich dir das jetzt so erzähle, denke ich, ich habe schon ganz schön gute Erfahrungen mit Buchschreiben gemacht. Es ist trotzdem viel leichter, es zu lesen. Aber ich glaube, ich hätte Lust, wieder mal eins zu schreiben. Ich bin, glaube ich, sehr milde geworden, was Bücher anderer Menschen angeht.
Weil vom Urteil her?
Weil du weißt, wie mühsam das ist. Und ich kriege viele, also das habe ich ja vorhin gesagt, so 30 oder so Bücher übers Jahr verteilt im Monat. Also 30 im Monat. Also.
Aber das sind 360 im Jahr.
Richtig, ja klar. Und davon sortiere ich, also ich bespreche im Monat vielleicht 8 oder so. Das heißt, ich muss acht lesen und die anderen gehen weg. Und die anderen sind dann in einem großen Fach und es geht dann an öffentliche Bibliotheken oder Krankenhäuser oder an so Bücherschränke oder so. Und wenn ich es aussortiere, wenn ich noch nicht mal reingelesen habe, dann tut mir das wirklich manchmal richtig weh, ne? Weil
sich jemand so viel Mühe gegeben hat und auch deine Meinung gerne gehört hat?
Ja, und also ich, das Schwierige ist gar nicht, ein Buch zu empfehlen, sondern es ist ein Buch zu finden, das du empfehlen möchtest. Mhm. Das macht Arbeit, weil ich lese in 5 oder 6, ähnlich wie ich es dir gerade gesagt habe, rein. Manchmal ist der Anfang toll und dann lese ich bis Seite 50 und denke, Leute, wo geht das denn hin? Da will ich aber nicht mitgehen.
Und weil du natürlich auch im Zweifel eine Instanz bist, die das empfiehlt, ne? Also ein Qualitätssiegel.
Ja, das glaube ich schon.
Jetzt fahren wir gerade von Köln nach Dortmund. Ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht der erste echte Frühlingstag in diesem Jahr. Es war wunderschön warm.
In Köln war es schon toll, richtig vor 2 Wochen.
Mhm. Okay. Was
Wer
machst
aus
du in
Hamburg
Dortmund?
Kommt, weiß das natürlich.
Ja, das ist Sonne was. Was machst du in Dortmund jetzt?
Ich habe eine Lesung in Dortmund.
Ah ja.
Und ich habe jetzt mit dem letzten Buch, Die Familien der Anderen, weiß ich nicht, bin ich schon ein Jahr jetzt, glaube ich, auf Lesereise. Das mache ich ja nicht jeden Tag. Und das ist ein großes Vergnügen. Das ist einfach, das ist für mich wie eine Belohnung, bei so einer Lesung zu sein, weil die Leute freuen sich, erstens mich zu sehen, also weil die natürlich auch gucken wollen.
Das ist eins der schönsten Gefühle. Wenn
sieht die Westermann, ist die wirklich so dick wie im Fernsehen und wie sieht die aus und so.
Ist
und
sie?
Fernsehen macht dick, also Fernsehen macht breiter. Also ich bin zu dick, aber ich esse und trinke gerne und ich möchte das.
Okay, aber dann ist ja die Antwort schon klar. sie empfinden es als nicht so dick, weil du bist ja heute Abend nicht im Fernsehen bei denen.
Ich bin heute Abend nicht
im Fernsehen. Also kann ja gar nichts schief gehen, das ist ja wunderbar.
Und die Leute freuen sich, einen zu sehen, und sind oft Leute, die zum ersten Mal auf eine Lesung gehen. Und dann höre ich oft hinterher, es war meine erste Lesung, aber es war ganz toll. Und dann denke ich immer, ich wünsche Ihnen sehr, dass die nächste Lesung auch so ist. Weil ich sitze ja nicht da und lese aus meinem Buch vor, ich erzähle aus meinem Leben.
Ja, ich war mal auf einer Lesung von Heinz Strunk. Ach übrigens, ich merke gerade, die Bücher von Heinz Strunk habe ich auch alle gelesen. Und ganz toll.
Die
also
habe ich
wirklich
zum Beispiel
toll.
Nicht so gern gelesen.
Ich total gerne. Ja.
Fleisch ist mein Gemüse, habe ich.
Nee, das habe ich, die Siehste, neueren.
Das habe ich gelesen, weil ich den, weil er bei uns zu Gast war, bei Zimmerfrei. Und da, finde ich, gehört sich, dass man, wenn man einen Gast hat, dass man genau bei dem Bescheid weiß, und dann muss man natürlich auch ein Buch lesen.
Aber worauf ich hinaus wollte, die Lesung, die er abgehalten hat, das war natürlich tolles Entertainment. Ne? Und ich finde das immer schon toll, wenn ihr Autoren und Autorinnen dann mit dem Buch, meistens habt ihr das gleiche Buch ja viermal in der Hand, weil irgendwelche anderen Seiten markiert sind, und dann legt ihr das da hin. Ich muss dann immer an Papa Ante Porters denken,
ja.
An die Lesung mit der Lederjacke. Und der hat das natürlich toll entertained. Also der hatte seine Querflöte dann auch dabei und hat hier mal ein bisschen was gespielt und da mal eine Anekdote. Das heißt, du erzählst Schwanke, ist das die Mehrzahl? Schwenke aus deinem Leben?
Ja, du hast eine Begrüßung und dann sag ich was, und dann habe ich natürlich also 5 oder 6 Leseausschnitte, und die moderiere ich mehr oder weniger an. Und manchmal musst du ja auch erstmal das Publikum knacken. Also wenn du in Bayern bist, sind die anders als in Cuxhaven. Ne? Und hier in Nordrhein-Westfalen, also jetzt Dortmund. Dortmund ist bestimmt toll, weil die Leute sehr bodenständig und sehr, also einfach sehr menschenfreundlich sind. Ich mag deren Akzent oder Dialekt.
Ja,
Moll mag ich sehr gerne. Also ich freue mich da drauf, und zweitens bringst du den Leuten die Bücher auch näher. Also das Buch, was ich da geschrieben habe, das hat ja als Untertitel die Bücher in meinem Leben, und da sind mindestens 40 oder 42 Buchempfehlungen auch mit drin. Also immer nur kurz, und hinten ist eine Liste mit den Büchern, die ich gut finde, und dann habe ich so den großen Wunsch oder den leisen Wunsch, aber er ist groß, dass die Leute dadurch ans Lesen kommen und dass man sagen kann, hey, wir machen den Podcast 2 Seiten, und dann geht's im Saal schon immer, ja, und dann kommt schon ein Applaus, und das ist toll, weil wir also jetzt auch wirklich viele öffentliche machen, und dann ist so, dann sind die, also sind da 500 Leute oder 800 oder wie ich vorhin schon erzählt habe, und dann denkst du, ja, und sind ganz viel Frauen, das finde ich ja erstaunlich, also wobei bei den Lesungen die Frauen nehmen auch immer die Männer mit.
Meine beste Freundin liest gerade ein Buch von Heidenreich, die über alle Bücher, die sie in ihrem Leben gelesen hat, dort drin auch erzählt, die was in ihrem Leben bedeutet haben.
Ja, so ist mein Buch auch.
Richtig schöne Idee. Und ist dein Buch jemandem gewidmet, dein jetziges?
Mein Vater,
deinem Vater, ne? Weil du hast das große Glück sozusagen, dass du 3 Väter hast. Du hast nämlich 2 Schwestern und das sind 3 unterschiedliche Väter. Dein Vater ist sehr früh verstorben. Du warst
13,
ich wollte gerade sagen, noch keine 18 Jahre, und hast aber ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Vater gehabt, und der fehlte dir, fehlt dir bis heute.
Ja, ist bis heute eine Lücke.
Und
große.
Warum widmest du dann erst heute das Buch deinem Vater? Braucht er das die lange
auch
Zeit?
Weil ich mit so einem Gefühl auch nicht unbedingt hausieren gehen will. Mhm. Und in dem Fall habe ich sehr viel aus meiner Familie auch erzählt. Also ich bin sehr persönlich geworden, aber nie privat. Und da hat mein Vater eine große Rolle gespielt. Und mein Vater ist der mich den Büchern erstmal nahe gebracht hat. Also mein Vater hat mir vorgelesen, und mein Vater hat mir eigentlich mehr oder weniger Erwachsenenbücher schon gegeben. Also mit 13 Die Waffen nieder, zum Beispiel Bertha von Suttmann, das ist die Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat mit diesem Buch. Und das spielt im 19. Jahrhundert. Und mein Vater hat mir viel dazu erklärt. Mein Vater hat mir ein Buch gegeben, Statist auf diplomatischer Bühne. Das war der Chefdolmetscher von Adolf Hitler und der hat seine Erinnerungen aufgeschrieben. Das hat mein Vater gelesen und hat mir das dann empfohlen. Und mein Vater hat mir immer Geschichte nahegebracht. Ich bin sehr an Geschichte interessiert. Ich war auch also sehr gut in Geschichte, in der Schule, in Geschichte und Deutsch. Das hat alles mein Vater gemacht. Und dieses Buch beschäftigt sich ja mit Büchern und mit Sprache und all dem, was mein Vater in mir gesät hat. Und deswegen war es eigentlich völlig klar, dass das ihm gewidmet wird.
Ist eure Beziehung trotz seines frühen Ablebens über all die Jahre und Jahrzehnte gereift? Geht sowas? Emotional?
Also ich glaube, ich stelle ihn nicht mehr so auf ein Denkmal, wie ich das vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht hätte. Und ich gereift kann man nicht sagen, weil ich hatte ja überhaupt keine Chance, mit meinem Vater in irgendeine Beziehung zu treten. Also wir haben einmal Krach gekriegt, als ich mir eine Dauerwelle habe legen lassen und er überhaupt nicht wusste, was eine Dauerwelle ist und ich wirklich ganz schlimm aussah und meine Mutter die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Da gab es mal so einen Krach, aber wir haben nie Streit gehabt. Ich war ja noch nicht in der Pubertät, ja, als er starb.
Christine, unsere Zeit fliegt tatsächlich. Ich habe 2 Fragen noch an dich. Die Fußball-Europameisterschaft 2024, die Euro 2024 ist dieses Jahr in Deutschland. Die Deutsche Bahn ist natürlich Partner. Das macht auch Sinn, dass nicht nur Fans, sondern auch teilweise die Spieler von A nach B kommen. Du hast ja anfangs erzählt, dass du gerne ins Stadion gehst, vom FC.
Ich bin Mitglied des FC.
Du bist sogar Mitglied.
Und habe eine Dauerkarte.
Also ich bin ja Frankfurter und ich glaube, wir können uns über unsere Stadien und über die Stimmung da nicht beschweren. Dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass die Euro 24 auch irgendeine Rolle spielen wird bei dir.
Groß und klar.
Tatsächlich?
Ja.
Und gehst du ins Stadion zu einem Spiel?
Wir haben keine Tickets. Ich erinnere mich, bei der WM war ich bei mehreren Spielen.
Ja.
Auch wegen Fernsehprominenz und so. Und das war großartig. Und ich freue mich, also es finden ja, glaube ich, 5 oder 6 Spiele finden in Köln,
genau,
statt. Und vielleicht kriege ich noch irgendwie Tickets und vielleicht sonst mache ich Public Viewing oder wir machen bei uns zu Hause. Also na klar, ich gucke da jedes Spiel.
Hast du einen Tipp?
Wer Europameister?
Heute sind ja die Trikots vorgestellt worden.
Ja, ich habe leider noch keine Nachrichten gehört. Die Trikots und vor allem die Nationalmannschaft.
Ja, also Kevin Trapp ist nicht im Tor.
Ist nicht im Tor.
Und
Hummels
nicht
ist auf keinen Fall dabei.
Auch nicht dabei, nein. Und
ich find's
Goretzka
ja toll.
Auch nicht.
Ja, ich weiß.
Aber Koch ist dabei. Also, hast du einen Tipp, wer Europameister werden könnte?
Ich würde mir wünschen, dass es Deutschland
wäre. Ich fände es auch toll. Ich habe so das Gefühl, dass ich es auf einmal wieder ein bisschen mehr glaube. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt.
Ich habe eine Freundin, die ist Französin. Und mit der haben wir... Haben wir WM auch geguckt und die saßen. Wir waren auch im Urlaub. Und Nathalie saß zwischen uns und ist angereist und hatte für uns schwarz-rot-goldene Brillen und Gedöns und für sich natürlich
blau.
Und dann saß sie immer zwischen uns und immer, allez les bleus, allez les bleus. Und die Bleu haben auch gewonnen, ja. Klar. Und es war toll und ich liebe diese Stimmung. Ich finde es toll.
Schön.
Ganz schön.
Zum Schluss bekommt mein Gast immer eine Frage, die er sich selbst aussucht, aus dem Fragebogen von Marcel Proust, den du wahrscheinlich ja in- und auswendig kennst. Du musst nur Stopp sagen und mein Stift bleibt auf der Frage stehen, die es dann wird.
Stopp.
Welche Reform bewundern Sie am meisten?
Vielleicht, dass es den Paragraphen 175 nicht mehr gibt. Dass Schwulsein zumindest auf dem Papier völlig normal ist. Das ist halt auch eine Reform.
Eine sehr schöne Bewunderung. Da schließe ich mich an und sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du eingestiegen bist und mit mir diese kurze Fahrt von Köln nach Dortmund gemacht hast, liebe Christine. Wie immer, bitte liked sehr gerne diesen Podcast, wenn ihr das möchtest, abonniert ihn und stellt eine Frage. Bei Spotify geht das zum Beispiel immer, aber natürlich auch zu hören überall, wo es sonst Podcasts gibt. Christine auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt mit 2 Seiten und sonst überall zu lesen, wo es gute Bücher gibt.
Oh, vielen Dank.
Ich danke dir ganz, ganz
danke
herzlich.
Dir,
hat richtig viel
danke.
Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
Sehr gern. Danke
Tschüss.
Dir. Tschüss.